Kaum eine medizinische Entwicklung wurde von einigen zunächst so gefeiert und gleichzeitig von anderen so heftig hinterfragt wie die mRNA-Wirkstoffe gegen Corona. Während Regierungen und Behörden sie als sicheren Meilenstein anpriesen, kam früh Kritik auf an unzureichenden Daten und möglichen Risiken und sie hält sich bis heute. Nun fordern Experten ein Moratorium, also einen sofortigen Stopp, bis Nutzen und Schaden dieser Technologie wirklich geklärt sind. Eine dieser Stimmen ist Prof. Dr. Gerald Dieker, Professor für organische Chemie an der Ruhr-Universität Bochum und Fachmann für Chemie der Arzneistoffe. Mit ihm spreche ich jetzt über die offenen Fragen zur mRNA-Technologie und die Forderung nach einem Neustart in Sachen Arzneimittelsicherheit. Guten Tag, Herr Dieker.
Guten Tag, Herr Milius. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Dieker, Sie gehören einer Gruppe an, die kürzlich an einer Medienkonferenz eine Initiative rund um modifizierte mRNA-Präparate vorgestellt hat und damit verbunden gibt es eine Risikowarnung, die dann auch jeder unterzeichnen kann. Vor welchem Hintergrund haben Sie und Ihre Kollegen zusammengefunden? Was hat Sie da alarmiert?
Ja, es heißt die Risikowarnung Arzneimittelsicherheit, mRNA-Moratorium. Wir wissen ja alle, auch schon aus Ihrer Anmoderation, wie schnell die mRNA-Impfungen im Rahmen von der Covid-Pandemie eingeführt worden sind. Und wir sind überzeugt davon, dass da nicht so genau hingeschaut wurde. Und gerade jetzt ist es wichtig, nochmal genau hinzuschauen. Warum ist das so? Es werden aktuell viele weitere Anwendungen der mRNA-Technologie eingeführt, unserer Meinung nach ohne die gebotene Sorgfalt. Genetische mRNA-Impfungen für Haustiere sind in Vorbereitung, für Zuchttiere, Nutztiere, sogar für Zuchtlachs und sogar noch im Pflanzenschutz. Aber am wichtigsten, möglicherweise werden auch die Standardimpfungen für Kleinkinder auf mRNA-Technologie umgestellt. Das wären dann so in etwa 10 genetische Injektionen in den ersten 2 Lebensjahren. Da sollten wir uns schon die Frage stellen, ob wir von der Ungefährlichkeit so überzeugt sind, dass wir das für unsere Kinder und Enkelkinder riskieren wollen. Übrigens, es sieht danach aus, dass viele Eltern geradezu gezwungen sein werden, ihre Kinder dem auszusetzen, wenn die Umstellung erfolgt ist. Denn die Kassenärztliche Vereinigung hat ja bereits informiert, dass die Ärzte in 2026 eine Impfquote von 25% erreichen müssen. Andernfalls droht den Ärzten eine Kürzung der Mittel in Form der sogenannten Vorhaltungspauschale. Und jetzt stellen wir uns vor, dass dann noch Kinderarztpraxen Eltern informieren, dass sie nur noch vollständig geimpfte Kinder behandeln wollen. Das ist in der Tat bereits vorgekommen. Tja, was dann? Mit unserer Risikowarnung wollen wir verhindern, dass dieses Szenario Realität wird. Es wäre schon viel gewonnen, wenn zum Beispiel Regierungen beschließen würden, dass die Standard-Kinderimpfungen nicht auf mRNA umgestellt werden dürfen.
Was muss man sich jetzt genau unter diesem Moratorium vorstellen? Was muss während dieses Marschhalls passieren und wie könnte es danach weitergehen?
Ja, wir wollen erreichen, dass die Ausbringung, die Anwendung von mRNA-Produkten gestoppt wird, bis 14 essentielle Fragen, die wir stellen, objektiv und politisch unabhängig geklärt sind. Diese Fragen betreffen die Nutzen-Schaden-Bilanz, dann Menge, Ort, Dauer der genetisch induzierten Eigenproduktion von Fremdproteinen, wann endet zum Beispiel die Produktion des Spike-Proteins im Körper. Dann geht es um berechtigte Zweifel an der Schutzwirkung der mRNA-Injektion. Halten die denn wirklich, was uns immer versprochen worden ist? Ist mehrfaches Impfen, das sogenannte Boostern, überhaupt sinnvoll? Weitere Fragen: Sind die neuartigen mRNA-Impfstoffe hinsichtlich der Nutzen-Risikobilanz wirklich besser als herkömmliche Impfstoffe? Nur dann ist ein Wechsel der Technologie überhaupt in Erwägung zu ziehen. Oder ist diese RNA-Technologie einfach nur profitabler für die Pharmabranche? Das ist dann natürlich kein hinreichender Grund. Und natürlich muss auch noch mal nachgeschaut werden, wie steht es denn mit den Impfnebenwirkungen und Impfschäden? Durchaus auch langfristige. Und sind Folgeschäden auf Fruchtbarkeit und Lebendgeburten ausgeschlossen? An der Stelle ist mir ganz wichtig zu betonen, dass wir nicht einen Stopp der Erforschung von mRNA fordern. Wir fordern ein Mehr an Forschung, nicht weniger. Aber die Forschung muss ergebnisoffen sein, ohne Vorgabe und Druck aus der Politik natürlich.
Auf den Plan gerufen hat sie etwas, was sie als mehr als einen Anfangsverdacht bezeichnen, also den Verdacht darauf, dass erhebliche gesundheitliche Schäden entstehen können, die man jetzt eben besser abklären müsste. Welche Befunde, Sie haben schon ein paar Beispiele von möglichen Gesundheitsfällen genannt, aber welche Befunde halten Sie für besonders alarmierend in diesem Anfangsverdacht?
Beispielsweise die lange Liste an Meldungen, an Verdachtsmeldungen, die beim Paul-Ehrlich-Institut eingegangen ist. Vor ein paar Monaten wurde bekannt, um die 975.000 Meldungen basierend auf etwas mehr als 300.000 Patienten. Wenn man da reinschaut, das ist da schon eine Horrorliste mit Todesfällen, Aneurysmen und so weiter. Jede Menge davon registriert hatte das Paul-Ehrlich-Institut zunächst 3000 Todesfälle anerkannt, ein Zusammenhang mit den Impfungen, immerhin knapp über 100. Aber ansonsten wurde diese lange Liste nicht richtig ausgewertet. Es wurde nicht richtig bearbeitet vom Paul-Ehrlich-Institut. Da ist eine Vernachlässigung, ganz klar. Und es muss dann nachgeschaut werden. Und ich sag mal, die vielen Impfgeschädigten, die es durchaus in Deutschland gibt, die wollen Klärung ihrer Fälle haben. Aber ganz wichtig ist ja, wir wollen, dass nochmal genau nachgeschaut wird, nochmal die Zulassung überprüft wird. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, durch die Zulassung gegen Covid haben die Pharmafirmen eine sogenannte Plattformzulassung erreicht. Und das bedeutet, dass bei Neuanwendungen nicht ein komplett neues Zulassungsverfahren ansteht. Die können sagen, naja, es ist ja alles zugelassen, alle Ingredienzien, auch dieses Nanolipid ALC-315, worüber ich gleich noch etwas gerne sagen würde. Das können die einfach weiterverwenden, denn sie sagen, naja, wir verändern ja nur den genetischen Code, der injiziert wird, und da braucht es kein komplett neues Zulassungsverfahren. Und deswegen ist so wichtig, es muss nochmal alles auf den Tisch, nochmal alles überprüft werden. Vielleicht ist also für die Zuhörer ganz besonders interessant, wenn ich zwei exemplarische Beispiele bringe, die uns auch zu der Überzeugung gebracht haben, dass nochmal genau hingeschaut werden muss. Die EMA, das ist die European Medicinal Agency, die hatte schließlich die Spezifikationen, die verlangt werden, entschieden. Und zu diesen Spezifikationen, die sehr breit angelegt sind, dazu gehört, dass nur 50% der mRNA in den injizierten Nanopartikeln intakt sein muss. Der Rest ist quasi RNA-Dreck. Und was der in den Zellen bewirkt, was der kodiert, das scheint die EMA und das deutsche Paul-Ehrlich-Institut überhaupt nicht zu interessieren. Ein weiterer, ja, ich würde schon sagen, Skandal ist Anfang August bekannt geworden. Diesen Skandal finde ich als Chemiker ganz besonders bemerkenswert und der hat in den Mainstream-Medien bisher überhaupt keinen Widerhall gefunden. Also Anfang August kam eine Publikation in einem sehr renommierten Journal raus, American Chemical Society, unter Beteiligung durchaus auch eines Nobelpreisträgers. Und dieser Artikel hatte den Titel »The Overlooked Stereoisomers of Ionizable Lipid ALC-315«. Was heißt das? Also die übersehenen Stereoisomere von diesem Lipid, was so wichtig ist in der mRNA-Technologie, zum Verpacken der mRNA. Was verbirgt sich dahinter? Einfach erklärt, bei den Wirkstoffen kommt es nicht nur auf die Reihenfolge verknüpfter Atome an, sondern natürlich auch, wie die sich räumlich anordnen. Und da stellt sich heraus, dass dieses ALC-315, was als eine Substanz behandelt worden ist, aus gleich drei räumlich unterschiedlichen Verbindungen besteht. Und nun hat halt diese Kooperation aus einer sehr berühmten deutschen Arbeitsgruppe und japanischen Arbeitsgruppen herausgefunden, zwei dieser drei Verbindungen sind deutlich zelltoxisch, nur eine ist weniger giftig für Zellen. Und In dem Gemisch, was dort injiziert wird, den Leuten, sind also 75% dieses Gemisches giftig und nur 25% sind weniger giftig. Jetzt hat dieser Skandal gerade für Deutschland ein ganz besonderes Geschmäckle, denn wir wissen doch seit dem Contergan-Skandal, wie wichtig die Stereochemie bei diesen Medikamenten ist. Contergan enthielt 2 Stereoisomere, von denen nur eines teratogen, also fruchtschädigend, war und schlimme Missbildungen hervorrief. Und jetzt haben wir ALC-315 mit 3 Bestandteilen, 2 davon stark zellgiftig, nur eines weniger zellgiftig. Und sehen Sie, das ist so ein weiteres Beispiel von vielen, ja, dass bei der Zulassung nicht genau hingeschaut wurde, geradezu geschludert. Ja, und deswegen fordern wir nochmal nachschauen, ja, bis eine belastbare Nutzenschadenbilanz vorliegt. Es ist der Zeit, das endlich nachzuholen.
Nun sind ja diese Warnungen vor dem verkürzten Prüfverfahren überhaupt nicht neu. Wer die Debatte mitverfolgt hat, weiß, seit Jahren gibt es warnende Stimmen. Daraus ergeben sich für mich 2 Fragen. Erstens, warum wurden diese Bedenken damals nicht ernst genommen oder verfolgt? Und zweitens, warum sollten sie nun mit ihrem Warnruf erfolgreicher sein als die früheren Warner?
Gute Frage. Also zunächst, es ist ja sehr viel hinzugekommen an neuen Informationen. Allein das, was ich Ihnen jetzt zuletzt gesagt habe mit den Stereoisomeren, das wäre Grund genug, das neu aufzurollen. Und natürlich wollten die jetzt all die Jahre nicht mehr so genau hinschauen. Die Politik hat sich ja sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Auch sehr viele Mediziner haben diese Impfungen gefeiert, ja. Und wenn jetzt nochmal neu nachgeschaut wird, könnte das Ergebnis sehr unerfreulich werden für den Rückblick auf die letzten 5 Jahre. Zurzeit wird also von der Seite, die sagt, ach, ist doch alles in Ordnung, ein Artikel immer wieder angeführt von einem sehr berühmten Medizinstatistiker Ioannidis, der eine Arbeit aber nur auf Modellstudien verfasst hat. Millionen von Menschen sind gerettet worden durch diese Impfung. Diese Modellstudie kann man durchaus anzweifeln. Aber die gleichen, die jetzt sagen, ach, hören wir doch auf Ioannidis, wenn die schon 2020 auf Ioannidis gehört hätten, wo er eine Studie rausgebracht hatte, dass Covid nicht so gefährlich ist, wie immer gesagt wird. Ja, für ältere Menschen durchaus, für jüngere Menschen aber so gut wie gar nicht. Ist halt auf Niveau einer Grippe. Hätte man damals schon auf Ioannidis gehört, dann wäre ja der Bevölkerung sehr viel Leid und Unannehmlichkeiten erspart geblieben.
Was auffällt, viele Unterzeichner dieser Initiative stammen eben nicht nur aus der Medizin, sondern auch aus Recht, Wissenschaft und Gesellschaft. Ist eine ganz breite Gruppe. Warum ist dieser breite Zusammenschluss wichtig? Was haben diese Leute da beizutragen?
Sie symbolisieren, ja, dass es also hier die Bevölkerung angeht, dass das nicht nur irgendwie ein theoretischer Diskurs im Elfenbeinturm ist. Zudem, wir haben die Initiative so formuliert, dass auch Personen, die dieser mRNA-Impfung indifferent gegenüberstehen, also hier keine besonders großen Zweifel an der Nützlichkeit haben, dennoch diese Initiative unterstützen können, einfach aus der Vernunft heraus und eben der Einsicht, es ist nicht vorbei. Mit der mRNA-Technologie fängt es ja gerade an und es wird auch Familien in ihren Entscheidungen für oder gegen eine Impfung sehr stark betreffen. Vielleicht noch erwähnt, wir sind dabei, uns zu vernetzen. Der deutschsprachige Raum ist ja nicht der einzige, wo halt die Kritik an diesen mRNA-Impfungen laut wird. Es wird in Kürze auch eine internationale Pressekonferenz geben, wo halt Stimmen zugeschaltet werden von Australien um den Globus bis Kalifornien. Auch Japaner werden voraussichtlich daran teilnehmen. In Japan ist im vergangenen Herbst, also vor einem Jahr, bereits getestet worden, eine Variante der mRNA-Technologie, nämlich amplifizierende mRNA-Injektionen. Das bedeutet, dass die mRNA sich noch vermehren kann. Das heißt, es sind Enzyme zugesetzt worden, sodass geringe Mengen an mRNA repliziert werden und dann eine immer wiederkehrende Impfung im Grunde stattfindet. Und unsere Frage ist dann auch, wo ist denn da der Abstellknopf? Die Folgen davon, unseres Erachtens also völlig ungeklärt. Wie gesagt, das ist in Japan getestet worden. Sie wollten viele Millionen von Injektionen als Kombipräparat gegen Covid und Grippe in die Bevölkerung bringen. Der Zuspruch der Japaner war nicht besonders groß, so bei 0,24%. Diese Technologie ist aber von der EMA bereits zugelassen und wir können damit rechnen, dass vielleicht schon eben in diesem Herbstanfang ist ja bereits da, dass auch hier in Europa zum Einsatz kommen wird.
Selbst wenn es zu einem Moratorium kommen könnte, Tatsache ist, unzählige Menschen haben diese Wirkstoffe ja bereits erhalten, machen sich jetzt vielleicht auch entsprechende Sorgen. Welche Botschaft haben Sie für diese Leute?
Angst und große Sorgen ist das Letzte, was man braucht, wenn es doch eben um die Immunabwehr geht. Also man soll sich da nicht zu große Sorgen machen. Ich würde einfach sagen, wenn das 2 Jahre hinter einem ist, dann wird auch hoffentlich nicht mehr sehr viel passieren. Ja? Also keine Sorge, das ist schlecht für die Gesundheit. Aber umgekehrt sollte man sehr vorsichtig sein, wenn man sich das Zeug nochmal injizieren lassen sollte.
Über die Forderung nach einem Moratorium für modifizierte mRNA-Präparate zu Gast war Prof. Dr. Gerald Dieker. Besten Dank für das Gespräch.
Vielen Dank auch.